Je mehr ich als Erwachsene das Oldenburger Land kennenlernte, von meiner Geburtsstadt Oldenburg bis zu den Urlauben auf der Insel Wangerooge, umso mehr verstand ich meinen Onkel, der in den frühen 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert war. Fast jeder seiner Briefe an die Familie zu Hause endete mit der Frage: »Und wie geht's im Oldenburger Land, dem schönsten der Welt?« Damals hielt ich ihn für ausgesprochen beschränkt. Wie konnte jemand so etwas schreiben, der New York gesehen hatte und jetzt in Florida lebte? Auf meinen Fahrten von Delmenhorst nach Oldenburg zu meiner Großmutter versuchte ich, aus dem Zugfenster zu entdecken, was denn hier so besonders sein sollte. Endlos erschien mir die halbe Stunde Fahrt durch flache grüne Wiesen, umrahmt von Wäldchen und umzäunten Feldern, besetzt von schwarz-weißen Kühen. Erst der Hafen an der Hunte, der kurz vor dem Oldenburger Bahnhof auftauchte, schien für mich als Kind interessant. Dort in der schönen Jugendstilhalle mit dem angrenzenden Fürstenbahnhof erwartete mich der Onkel, auch als er als alter Mann nach Oldenburg zurückkam, wo er jetzt auf dem Friedhof liegt, konnte ich ihn nicht verstehen. Begeistert wäre er über einen prominenten Zeugen dieser Heimatliebe gewesen, den 1884 in Wiefelstede bei Oldenburg geborenen Theologen Rudolf Bultmann, der bei einem Rombesuch 1938 auf einer Postkarte schrieb: »Hier ist es wunderschön, fast so schön wie in Oldenburg.« Oldenburg, Residenzstadt, ehemaliges Großherzogtum, abgegrenzt von der bürgerlichen, freien und Hansestadt Bremen und dem erzbischöflich regierten Osnabrück, heute eingegliedert in das Bundesland Niedersachsen, aber immer noch von stolzer Eigenständigkeit geprägt. Oldenburger Bürger gingen bei einer Umfrage in 67 Großstädten als die zufriedensten hervor. Das verpflichtet zur Pflege von Tradition, bei gleichzeitiger Suche danach, was vielleicht noch besser zu machen ist. Als Kind erinnere ich mich vor allem an die Hunte, über die nicht weit von dem Haus, in dem ich meine ersten Lebensjahre verbrachte, eine Brücke in den Schlosspark führte. In den Wiesen gab es eine Badeanstalt, in die ich einmal ausgerissen sein muss. Der Bademeister brachte mich auf seinen Armen nach Hause, und meiner Familie blieb so der Schreck erspart. Die abwechslungsreiche Geest-, Moor- und Marschlandschaft hat ihre Bevölkerung zu vielen Geschichten angeregt, zum Teil verankert in der Historie, zum Teil in Fantasien und Ängsten aus heidnischen oder christlichen Elementen zusammengesetzt. Auch Wünsche und Verbrechen spielen in den Geschichten eine Rolle. Habsucht, Ehebruch, Mord, ausgeführt von Grafen und Junkern, von Bauern und ihren Frauen. Als Bestrafung droht das ewige Dasein als Wiedergänger, als Geist, der in Schlössern umgeht oder in Wäldern hockt. Die Frauen sind entweder Hexen oder gewitzte Mädchen, die sich durchsetzen können. Die Männer kluge Bauern oder Pastoren, die es mit dem Teufel aufnehmen müssen. Der Teufel wird immer wieder überlistet, das tröstet in den Geschichten. Aber er wird eine sehr reale Bedrohung, spielt in dem geteilten Oldenburger Land, protestantischer Norden und katholischer Süden, eine große Rolle. Nicht nur die Landschaft, auch die Historie des Landes beeinflusst die Sagen über das Land. Im Butjadinger Land nahe der Nordsee sind es andere als im waldreichen Oldenburger Münsterland oder in der Ahlhorner Heide, wo die vorzeitlichen Steingräber die Fantasie der Menschen mit ihren eigenen Lebensthemen vermischten. Schöne Mädchen leben gefährlich, die Gertrud-Sage. Was hatte Gertrud verbrochen? Ihren Liebsten ermordet, weil er sie verlassen hatte? Ihrem neugeborenen Kind den Hals zugedrückt? Nur die silbernen Löffel ihrer Dienstherren gestohlen? All das hat sie gestanden, als man sie aufs Streckbrett legen wollte. »Unversehrt soll mein Leib sein am Tage der Auferstehung«, rief sie und sagte aus, bevor der Henker die Seile anziehen konnte. Alles gab sie zu, was die Richter wissen wollten, doch es bewahrte sie nicht vor der Hinrichtung. Ganz Oldenburg bedauerte das schöne Mädchen und geleitete sie auf ihrem letzten Gang zum Verbrennungsplatz, viele Menschen mit Tränen in den Augen. Besonders ihre Dienstherrin weinte laut, Sie konnte nicht verstehen, dass die liebe Kleine, die ihr immer so treu ergeben gewesen war, etwas gestohlen hatte. Der junge Mann neben ihr dagegen schaute hochmütig und grimmig zu dem Mädchen, tat so, als wüsste er nicht, dass er es gewesen war, der die Löffel in ihre Kammer gelegt hatte. Er konnte nicht vergessen, wie sie ihn abgelehnt sich gegen ihn gewehrt hatte. Die schöne Gertrud lief im groben Sackhemd und barfuß hinter dem Henker her, setzte ohne zu zögern ihre zierlichen Füße voreinander, gefolgt von den Priestern und Richtern, die ihr den Prozess gemacht hatten. Weder der weinenden Frau noch dem jungen Mann neben ihr gewährte sie die Genugtuung eines letzten Blickes. Plötzlich bückte sie sich und hob einen dürren Zweig auf. »Sie sammelt das Holz für ihren Scheiterhaufen«, spottete die Menge. Aber Gertrud stieß den Zweig in die Erde und rief ganz laut, »Falls ich unschuldig verurteilt wurde, wird es euch dieser Zweig beweisen. Schon im nächsten Frühjahr wird er Wurzeln schlagen und Blätter treiben.« Der Lindenbaum, aus dem der Zweig wuchs, wurde viele hundert Jahre älter als alle Leute, die sie hatten brennen sehen. Und weil die Sage so schön ist, wird immer ein neuer Baum gepflanzt werden. Seestadt, schwimmendes Moor. Seestadt ist eine Enklave, die irgendwann verschwinden wird, einzigartig in Europa. Im ganzen Raum des Jadebusens zerstörte das Meer diese Moore am Meer. Hier blieb noch ein kleiner Rest, heute Naturschutzgebiet, 3 Kilometer entlang des Seestädter Außendeichmoors. Gar nicht einfach zu entdecken, weil es so einmalig ist. Am besten man steigt bei Regen und Sturm den Deich hoch und dann hinunter ins Moor. Ein struppiges Wald- und Heidegebiet, in das ein Bohlenweg führt, so wie vor Jahrtausenden gebaut, um Moore zu durchqueren. Bei strahlender Sonne und Hitze versagt die Vorstellungskraft, wie stark dieses Gebiet gefährdet ist. Bei stürmischem Wetter aber ist es leicht, ein vielleicht eingebildetes Schwanken zu spüren. Der weiche Boden am Rand des Weges ist wie ein schwammiges Polster, wenn eine Hand darauf drückt. An den Informationswänden einer Holzhütte wird eindrucksvoll das Ende eines der letzten Bauernhäuser in Meeresnähe geschildert. In einer Sturmnacht schaffte der Bauer seine kostbare Sau ins Wohnzimmer, wo oben im Alkoven seine Frau mit Säuglingen und 2 kleinen Kindern lag. Das Wasser stieg und die Sau versuchte, ins Bett zu klettern. Nach vergeblichen Abwehrversuchen ließ der Bauer die Sau ins Bett, wo alle blieben, bis die Flut sank. Das wollte niemand noch einmal erleben. Heute sorgt eine Deichbefestigung dafür, dass der Jadebusen seine Form behält. Aber das schwimmende Moor davor wird hoffentlich noch viele Jahre die Menschen erstaunen.